Europapolitik. Wer hat die Macht in der EU?
Eine Podcast-Reihe von Karin Krammel, Journalistin und Europaabgeordnete von 2004 bis 2009.
Ja, heute zu Gast ist die Abgeordnete Dr. Monika Warner. Monika Warner ist wirklich eine begeisterte, leidenschaftliche Europäerin. Ihr ganzes Berufsleben lang widmet sie sich schon diesem Thema. Sie ist hier im Europaparlament schon die zweite Legislaturperiode und sie ist Delegationsleiterin der Grünen hier im Europaparlament. Servus, Monika.
Vielen herzlichen Dank für die Einladung, Karin Krammel.
Monika, wie war das, wie du das erste Mal hier in dieses Haus gekommen bist? Als du das erste Mal wusstest, ich werde Europaparlamentsabgeordnete und du kamst hier rein. Mit welcher Vorstellung und was hat dieses Haus dir für einen Eindruck hinterlassen?
Es ist eine ganz, ganz tolle Atmosphäre hier. Das erste Mal war ich allerdings schon lange, lange bevor ich Europaabgeordnete wurde. Und ich war hier und sah dieses Gewurl an Menschen aus allen Teilen der Welt. Es kommen ja auch viele Delegationen aus Nicht-Europa hierher. Und es ist wirklich ein sehr internationales Feeling hier. Und ich habe mich sofort wohlgefühlt und gesagt, hier will ich eigentlich her. Das wäre mein Traum. Und ich bin dankbar, dass sich dieser auch erfüllt hat, als Abgeordnete hier arbeiten zu dürfen.
Aber es ist ein hartes Stück Arbeit. Weil wenn man uns die letzte Wahl anschaut, 2019, warst du als Dritte gereiht. Ja. Und eigentlich sind nur zwei nach der Wahl drinnen gewesen. Der Werner Kogler Nummer 1, Sarah Wiener Nummer 2. Was war das für ein Gefühl für dich?
Es war ja so, dass wir gute Chancen auf das dritte Mandat durch den Brexit hatten, den wir uns natürlich nicht gewünscht hätten. Wir hätten gewünscht, es wäre anders gelaufen. Aber da der Brexit dann eben bedauerlicherweise vollzogen wurde, war das für die Grünen aber gar nicht so schlecht, denn uns ist das dritte Mandat zugeschlagen worden. Das heißt, spätestens da wäre ich dann wieder ins Europaparlament gekommen. Und als Politikerin halt früher, muss man sich auch immer vorbereiten. Man hat das Mandat von den Wählern, Wählerinnen, von der Partei, vom Bundeskongress. Das ist eine geliehene Zeit. Aus der macht man das Beste. Und dann weiß man, es kann auch wieder rasch vorbei sein.
Also Werner Kogler ist damals 2019 nicht ins Parlament gegangen, zum Europaparlament gegangen. Du bist dann nachgerückt und, weil das heißt ja Pipa-Politik, wer hat die Macht in der EU, du wurdest dann gleich Delegationsleiterin. Was ist das überhaupt, eine Delegationsleiterin?
Wir sind ja jetzt drei Mitglieder der Grünen hier im Europaparlament und das Wort Leitung bei drei Personen ist sowieso ein bisschen ein irreführendes. Aber was es beinhaltet, ist die Delegation, die Meinung der österreichischen Grünen hier im Europaparlament nach außen zu vertreten. Und natürlich auch in parteiinternen Gremien. Wir haben verschiedenste Parteiversammlungen, Clubversammlungen, wo ich natürlich auch immer die Meinung von uns drei Abgeordneten hier vertrete und natürlich auch dann im Zweifelsfall, wir haben zwar eine gute Themenaufteilung, hervorragende Zusammenarbeit, Sarah Wiener, Tom Weitz, ich, aber im Zweifelsfall, wenn, sagen wir, ein Thema nicht zugeordnet ist, wenn es ganz schnell gehen muss, wenn jetzt jemand für die österreichischen Grünen im Europaparlament sprechen muss, dann ist das natürlich die Delegationsleitung.
Aber so eine Delegation hat ja auch eine gewisse Position in der Fraktion hier. Was heißt das in der Fraktion? Wenn du jetzt als österreichische Delegation einziehst, jetzt sagen wir mal mit drei Abgeordneten, das ist ja eigentlich schon ganz schön viel für Österreich, bei insgesamt 19 Abgeordneten. Ja. Aber wenn man von einem größeren Land kommt, zieht man ja da gleich ein mit 10 oder 12 Abgeordneten, obwohl man vielleicht prozentuell sogar weniger Stimmen bekommen hat. Hat das irgendeine Auswirkung eigentlich dann innerhalb der Fraktion, wie viele Abgeordnete eine Delegation hat?
Ja, natürlich. Wir haben ja Abstimmungen innerhalb der Green Group wie in allen Gremien. Und da geht es um Mehrheiten, das ist klar. Und du hast richtig gesagt, österreichische Grüne, drei davon sind eigentlich vergleichsweise viel. Wir haben auch etliche Grünparteien, die haben weniger Abgeordnete, manche nur einen Abgeordneten. Und insofern sind wir Grünen traditionell sehr stark auf europäischer Ebene vertreten, wir österreichischen Grünen. Und gerade der Thomas Weitz und ich, der Thomas Weitz ist ja Co-Sprecher der Europäischen Grünen Partei und ich quasi als Delegationsleitung hier im Europaparlament, wir ergänzen uns sehr, sehr gut, um die österreichischen Interessen der Grünen hier optimal zu vertreten.
Also das macht schon was aus. Ich ziele jetzt immer darauf ab, wenn sich dieser Podcast eben, wenn wenn jemand diesen Podcast hört, weil er eben sich schlau machen will, ja, wie soll ich bei der nächsten Wahl wählen? Es macht schon viel aus, wie viele Abgeordnete von einer Partei hier im Europaparlament vertreten sind.
Auf jeden Fall, natürlich. Obwohl man immer sagen muss, wir Grüne sind wenig national organisiert und wenig nationale Interessenslagen spielen mit. Man kann die auch nie ganz vergessen. Zum Beispiel die österreichischen Grünen treten sehr für die Neutralität ein, Friedensbewegung. Da haben andere Grüne andere Zugänge, zum Beispiel die französischen Grünen, auch die deutschen Grünen selbstverständlich, weil die Frage der Neutralität sich nicht stellt. Da wiegt dann natürlich die nationale Herkunft, die Erfahrungen aus Österreich mit, auch bei der inhaltlichen Positionierung. Aber insgesamt sind die Grünen sicher jene Partei, die sich inhaltlich am europäischsten, am grenzenlosesten, möchte ich fast sagen, aufstellen.
Also ja? Die glühendsten Europäerinnen und Europäer.
Ich denke schon. Ich verfolge das ja jetzt lange, bin schon lange bei den Grünen aktiv, habe auch die Gründung der Europäischen Grünen Partei miterlebt, war mit dabei 2004 in Rom. Das war eine der ersten europäischen Parteien, die sich gegründet hat. Also wir Grüne waren seit unserer Gründung in den 80ern eigentlich immer eine nach außen gerichtete, global orientierte Bewegung, ja.
Aber hat sich auch etwas geändert in den letzten Jahren innerhalb von Europa, was die Grünbewegung betrifft? Ich spreche da den Green Deal jetzt an von der Ursula von der Leyen. Ist da der Schwerpunkt, der Fokus in den letzten Jahren mehr auf grüne Politik gewandert, weg von der Wirtschaftspolitik, oder hat es nur nach außen hin den Anschein?
Ich denke, einerseits natürlich aus dem Namen die Grünen geht hervor, dass Grün, Umweltschutz, Klimaschutz, die Erhaltung des Planeten eines unserer Kerngebiete ist. Das ist ganz klar, da haben wir die Kernkompetenz, die wird uns auch zugeschrieben seit vielen, vielen Jahren. Da sind wir auch sehr erfolgreich. Alle anderen Parteien haben das jetzt auch schon übernommen, weil ganz klar ist, dass der Klimaschutz, die Klimakrise auch eine wirkliche Krise für uns alle ist und wir da mit vereinten Kräften etwas tun müssen. Insgesamt aber, ich erwähne nochmal die 80er Jahre, unsere Gründung. Wir kommen als Grüne aus verschiedenen Bewegungen. Nicht nur die Umweltschutzbewegung, sondern natürlich auch ganz wichtig die Friedensbewegung, die Frauenbewegung, Entwicklungszusammenarbeit, globale Themen haben immer unsere grüne Identität ausgemacht und das hat sich nicht verändert und das können wir hier im Europaparlament auch wirklich gut ausleben, möchte ich es fast nennen.
Kommen wir zurück auf die Machtverhältnisse innerhalb der Institutionen in Europa. In dieser Legislaturperiode ist ja entschieden worden, auch eben aus für den Verbrennermotor. Nach langem Hin und Her und einem Gezerre. Und dann war es endlich soweit, dass man sich eben darauf geeinigt hat. Und plötzlich kommt um die Ecke ein Verkehrsminister, der in seinem Land 10% an Stimmen hat, FDP, Deutschland, und kann das schon wieder blockieren. Also was heißt das innerhalb der Machtverhältnisse?
Das ist wirklich sehr bedauerlich und ich muss auch sagen, das ist sehr ungewöhnlich. Das ist kein State of the Art, wie wir sonst, wir haben öfter Ratsblockaden, keine Frage. Aber hier ist es doch in einem sehr weit fortgeschrittenen Stadium der Verhandlung, dass plötzlich ein Verkehrsminister herkommt und sagt nein, obwohl vorher gerade auch von Deutschland alles abgesegnet, allem zugestimmt wurde.
Ja, weil der Umweltminister ein Grüner ist. Ja.
Und plötzlich, das stößt hier im Europaparlament auch auf sehr großes Unverständnis, selbst von Kollegen und Kolleginnen von anderen liberalen Parteien im Europaparlament. Und insofern ist das jetzt nicht wirklich gängige Praxis, dass so spät noch blockiert wird. Aber ja, ein großes Problem an Europapolitik generell ist, dass das Europaparlament oft sogar gemeinsam mit der Kommission, die ja das Initiativrecht hat, die Vorschläge macht, die legislativen Vorschläge, hier viel weiter gehen würde, als es dann der Rat, der Minister, Ministerinnen oder der Europäische Rat, der Regierungschefs und Chefinnen noch mitgeht. Das haben wir in mehreren Fällen, auch in der Sozialpolitik zum Beispiel, sehr, sehr oft, dass der Rat der Ministerinnen blockiert oder verschleppt oder manche Vorschläge der Kommission, wie damals die Novelle der Mutterschutzrichtlinie, überhaupt zurückgezogen werden müssen. Und das ist natürlich bedauerlich, ja.
Ist das ein Phänomen, das stärker wird, seit eben aus Amerika kam, dieses America first. Das hat sich ja dann weiterentwickelt, auch in verschiedenen anderen Ländern hier in Europa, dass man als Vertreter des Landes immer sagt, mein Land zuerst. Ja? Dass eigentlich dieser Gemeinschaftsgedanke immer schwächer wird innerhalb der EU. Ist das ein Phänomen, das du auch feststellst, oder ist das etwas, was von den Zeitungen hochgeschrieben wird?
Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Ich denke, dass sich hier überhaupt das Klima für Politik und Politikmöglichkeiten sehr verändert hat, auch durch die vielen Krisen, die wir jetzt erleben. Ich habe die Klimakrise, die Klimakatastrophe eigentlich einerseits angesprochen, aber andererseits auch, wir haben Krieg in Europa, wir haben eine alarmierende Teuerung, die es seit ich auf der Welt bin, noch nicht gegeben hat. Die Jugend steht vor großen Problemen, keine Ahnung, wie sie ihre Zukunft gestalten soll. Also viele, viele Krisen auf einmal. Und da merken wir natürlich, dass auch die Europäische Union, genauso wie die Mitgliedstaaten, ja, genauso auch wie die Regionen und Städte, natürlich auch an ihre Grenzen stoßen. Sei das einerseits finanziell und budgetär, das sehen wir schon seit längerem, dass hier die budgetären Handlungsspielräume überhaupt innovative Politik, die ja auch was kostet. Ja, wenn ich etwas reformieren will, wenn ich große Investitionen machen will, dann brauche ich dafür Geld auf allen Ebenen. Das beobachten wir seit Jahren und dass es dadurch natürlich auch zu einer Rivalität der Ebenen kommt. Ja, wer verkauft jetzt was? Wer hängt sich was um? Und da gibt es das beliebte Spiel schon seit vielen Jahren, dass viele nationale Politiker alles, was schlecht ist, schieben sie auf die EU, als wären sie gar nicht dabei gewesen bei den Entscheidungen. Und alles, was dann gut ist, selbst wenn es die EU beschlossen hat, zum Beispiel die Richtlinie zum Mindestlohn, bin ich ganz sicher, wird dann in Österreich, wenn die Menschen sehen, oh, da kommt was Positives, ja, sicher, ja. Oh, das haben wir beschlossen, ja. Das ist das übliche populistische Spiel, das gehört zur Politik.
Das hat es schon immer gegeben. Ja. Aber mir fällt schon auf, dass in den letzten Jahren noch etwas stärker dazukommt, nämlich, ja, Blame Game, dass sehr oft der Minister oder der Bundeskanzler sagt, na ja, das haben die von Brüssel beschlossen, wir haben damit nichts zu tun. Und das ausnutzen, dass eigentlich vielleicht manche in der Bevölkerung gar nicht so sehr wissen, wie das wirklich alles läuft. Dazu dient auch dieser Podcast, dass man es endlich versteht. Also man muss eines sagen, man soll sich da ja nichts einreden lassen. Alle Minister und der Bundeskanzler, sie wissen immer Bescheid, sie sind immer eingebunden und man kann nicht sagen, sie wussten von nichts und es kommt irgendwo von Brüssel daher.
Das haben wir schon einmal gerade der Ministerrat und die Regierungschefs und Chefinnen sind ja Co-Gesetzgeber gemeinsam mit dem Europaparlament und selbstverständlich an den Entscheidungen beteiligt.
Aber was mir eben so auffällt in letzter Zeit, also das hat es immer schon gegeben, das Blame Game, aber jetzt kommt noch dazu, Eine wirklich gelebte Europaskepsis kommt mir vor bei sehr vielen, die zumindest in Österreich momentan das Sagen haben. Also ob es jetzt eben von der FPÖ ausgeht, da war es ja immer schon sehr europaskeptisch, aber auch bei der ÖVP stellt man es immer mehr fest, dass so eine gewisse Distanz wächst. Und das ist halt nicht nur in Österreich der Fall, das geht sehr vielen Ländern so. Woher kommt denn das? Glaubt man nicht mehr an den gemeinschaftlichen Gedanken, dass wir es gemeinsam besser schaffen?
Ich denke, das hat mehrere Facetten. Ich will zuerst mit etwas Positivem beginnen. Bei der Jugend, bei den jungen Menschen stelle ich wenig Europaskepsis fest. Im Gegenteil, das sieht man ja auch bei allen, entweder Umfragen oder auch bei der Brexit-Abstimmung und anderen Referenden sieht man, hier ist ein totaler Gap in der Haltung gegenüber Europa zwischen Jungen und Älteren. Ich nenne es einmal so, dass die Jungen wirklich Europa wollen, mitbauen wollen, mitbilden wollen an Europa. Die Jugend in Großbritannien war vehement gegen den Brexit. Ja. Das heißt, hier ist wirklich eine große Sehnsucht der Jugend nach gemeinsamen europäischen, ja sogar weltweiten Lösungen, also globalen Lösungen, Zusammenarbeit. Grenzen sollen fallen. Die Jugend, meine Tochter ist selbst jetzt 20, die Jugend kennt ja fast gar nichts anderes mehr als das grenzenlose Europa mit weitgehend einer Währung, mit grenzenloser Reisefreiheit, mit dem Zusammenwachsen. Und jetzt auf einmal wird wieder über Mauern gesprochen, über Krieg und ist alles anders. Das ist das eine, die Jugend. Aber andererseits, und da gebe ich dir recht und das stelle ich fest, leider auch bei unserem Koalitionspartner, das verhehle ich gar nicht, dass hier zunehmend auch aus populistischen Gründen, denke ich, ja, auch immer nach der Wahl ist vor der Wahl, ja, an den nächsten Wahlkampf denkend, hier das gemeinsame Europa in den Hintergrund gerät und immer mehr auch nationalen Lösungen wieder das Wort geredet wird. Ich denke, wir hatten die Schengen-Diskussion hier oder auch in der Sozialpolitik. Ja.
Aber du sprichst etwas an, du sagst, die Jugend denkt nicht so, aber ist das nicht überhaupt das, wirklich die Schwierigkeit, die große Challenge unserer Zeit, dass die Jugend, der gehört die Zukunft, ja? Aber bestimmen tun es die Boomer und die noch Älteren. Also diese 60 plus, das ist halt die Gruppe, die bestimmt, das ist die Mehrheit. Und da schielen die Politiker hin.
Deshalb ist es wichtig, viele, viele junge Menschen so weit wie es geht in Funktionen hineinzubringen. In Gemeinderäten, in Landtagen, in nationale Parlamente, ins Europaparlament. Das ist von großer Wichtigkeit. Zum Beispiel bei der Konferenz zur Zukunft Europas jetzt, der ich auch angehören durfte im Plenum, hatten wir sogar eine Quote für junge Menschen, auch für Frauen zum Beispiel, dass es hier eine gute Vertretung gibt. Ja. Oh, und die waren so engagiert. Es war wirklich das war ein Erfolgsmodell eigentlich, wie auch Bürgerinnenbeteiligung auf europäischer Ebene ausschauen kann. Hat ein Jahr gedauert, ja, und hat grandiose Ergebnisse gebracht. Ist vorher sehr skeptisch beäugt worden, selbst auch ein bisschen von uns Grünen. Wir haben uns da nicht so anfreunden können, wer darf da mitmachen. Da gab es so Zufallsmodelle, Zufallsgeneratoren, die Bürgerinnen ausgewählt waren. Waren wir ehrlich gesagt ein bisschen skeptisch, ja, kannten wir nicht. Und war dann aber wirklich ein voller Erfolg, denn die Bürgerinnen und Jugendlichen und Frauen und NGOs, Expertinnen, die da dabei waren, haben wirklich zu hervorragenden Ergebnissen geführt.
Geht das hier auch ein bisschen, aber so in der nationalen Politik sicherlich auch, aber jetzt reden wir mal vom Europaparlament. Geht das hier auch ab, dass es, also wer ist denn ein wirklich guter Europaparlamentsabgeordneter? Was muss man haben? Welches Rüstzeug?
Meiner Meinung nach, also das Wichtigste ist, ein begeisterter Europäer oder Europäerin zu sein und wirklich konsequent für proeuropäische Lösungen zu kämpfen im Zweifelsfall. Selbst wenn es mal für die nationale Partei oder die nationale Ebene nicht so von Vorteil ist, denn die Politik besteht aus Kompromissen und gerade wenn wir 27 Mitgliedstaaten haben, muss auch jeder mal ein bisschen was hergeben, die anderen kriegen mal wieder, also
über den Tellerrand schauen, wie denkt der andere.
Genau, so ist es und das ist sicher das Wichtigste. Dann persönlich muss man natürlich Sitzfleisch haben, wie in jeder politischen Funktion. Ich würde das jetzt gar nicht nur aufs Europaparlament beschränken.
Was heißt Sitzfleisch haben?
Sitzfleisch heißt, sitzen zu bleiben, solange verhandelt wird und sich gut vorzubereiten. Ich glaube, das ist eine große Stärke der Grünen. Ich verhehle das nicht. Wir sind ja nicht die größte Partei hier im Haus, keineswegs. Wir wachsen. Wir hatten bei der letzten Europawahl einen schönen Erfolg. Wir sind sehr froh darüber. Trotzdem sind wir weit von einer Mehrheit oder einer Großpartei entfernt. Das heißt, unsere Stärke ist wirklich, immer da zu sein, immer gut vorbereitet, immer pünktlich, immer ein Sachargument auch zur Hand zu haben. Und ich denke, gemessen an unserer Größe macht uns das auch überdurchschnittlich erfolgreich in inhaltlichen Verhandlungen.
Kommen wir wieder zu einem Sachthema, weil wir haben die Jugend angesprochen. Ich habe auch noch eine relativ junge Tochter und in deren Klasse ist das wirklich das Top-Thema bei den Mädchen. Mhm. Die Buben nicht, weil die fühlen sich cool und die essen das sicherlich gern. Aber bei den Mädchen sind es die Insekten in den Lebensmitteln. Also man hat das überhaupt nicht thematisiert. Sie sind draufgekommen gleich und sind ja fast schon hysterisch, was das betrifft. Also ich habe die einmal beobachtet. Im Supermarkt ist da eine Gruppe von meiner Tochter und ihre Schulfreundinnen zusammengestanden und die haben wirklich alle Zutaten, sind's da drinnen, die Grillen und die Mehlwürmer und dann sind's gekommen, so, wie heißen die auf Latein und was für ein Edelstoff ist das? Also die sind da wirklich relativ, du weißt, es gibt ja immer solche Aufregerthemen, ob es die Glühbirnen sind, ob es die Marillenmarmelade ist, aber bei der Generation sind es die Insekten.
Ja?
Wie kam es eigentlich zu dieser Entscheidung?
Ja.
Warum haben wir das jetzt?
Ich sehe das total unaufgeregt. Ich sage es ehrlich, auch bei mir hat das kaum etwas ausgelöst, wie ich es gehört habe. Ich habe nur gesehen in den Medien, ist das ein großer Aufreger zum Teil. Ich selbst habe auch schon mal Insekten gegessen und Heuschrecken in Mexiko und anderen Ländern. In vielen Ländern der Welt ist es gang und gäbe, Insekten zu essen. Und die Kommission hat das ja gemacht auf Antrag eines Unternehmens. Und das wird dann streng geprüft, ob ein Lebensmittel neu zugelassen wird. In dem Fall waren es die Mehlwürmer. Aber meines Wissens liegen noch zig andere Insektenarten vor zur Genehmigung bei der Kommission. Und das wird dann eben geprüft, ob das gesundheitliche Risiken hat. Und gerade Insekten sind ja sehr eiweißreich, sehr nährstoffreich. Und insofern argumentiert die Kommission auch damit, dass es mittel- und langfristig ein Beitrag ist zur Gesundheit, zur Umwelt und zu vielen anderen Faktoren. Das heißt, ich sehe das völlig unaufgeregt. Ich glaube, dass noch mehr und mehr Insektenarten als Lebensmittel zugelassen werden bei den Anträgen, die jetzt vorliegen, nicht nur die Wehlmöbel.
Die müssen sich dran gewöhnen. Ja, aber du hast jetzt was angesprochen. Du hast gesagt, ein Unternehmen hat die Kommission ersucht und hat gesagt, wir würden das gerne verwenden, können wir es verwenden? Und die ESA hat das dann untersucht und sagt, ja, unbedenklich geht. Da war also weder das Parlament noch der Ministerrat eingebunden. Es gibt also eine Ebene auch noch, wo das Parlament nicht eingebunden ist.
Die Mitgliedstaaten mussten zustimmen, ja, das ist erfolgt, aber du sprichst ein sehr wahres Wort gelassen aus, das ist ein Wunderpunkt hier überhaupt im Europaparlament, gerade auch für mich schon seit Jahren. Das Europaparlament hat in vielen Bereichen keine Macht, keine Möglichkeit zuzustimmen, keine institutionelle Rolle. Ja, das hat entweder die Kommission in manchen Bereichen der Rat und die Kommission. Und zum Beispiel im gesamten Bereich der gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik, Verteidigung oder Wirtschafts- und Währungsunion hat das Europaparlament gar nichts zu sagen. Wir können also zwar Stellungnahmen abgeben, jetzt,
dass das immer mehr und mehr steigt. Da wird über euch drüber gefahren.
Hier sind wir bei einer einzigen Entscheidung indirekt beteiligt. Das ist auch ganz wichtig, das ist bei der Budgetfrage. Das ist die wahre Macht des Europaparlaments, wenn man so will, ist Co-Gesetzgeber beim jährlichen Budget zu sein. Und, ja, das ist auch sehr, sehr wichtig. Hier haben wir auch über Umwegen Verteidigungsfinanzierung, Militärfinanzierung durch den Verteidigungsfonds und so drinnen. Aber bei der Abstimmung über die Projekte oder wie die europäische Friedensfazilität dann auf den Weg gebracht wird, wie sie aussieht, oder auch bei der europäischen Sicherheit und Verteidigung, bei der gesamten Diskussion jetzt über den sogenannten strategischen Kompass, also die künftige Ausrichtung von Sicherheit und Verteidigung, die ja eminent wichtiger jetzt geworden ist durch den Ukraine-Krieg, da ist das Europaparlament außen vor. Wir nehmen uns zwar natürlich heraus, und parteiübergreifend ist das klar, Stellungnahmen abzugeben, Resolutionen zu machen. Also wir befassen uns mit all diesen Themen, aber wir sind eben nicht überall Co-Gesetzgeber. Das schmerzt. Und das hätten wir natürlich auch in der Zukunftskonferenz für die Zukunft Europas gerne geändert. Genauso wie das Initiativrecht fürs Europaparlament, das wir aus allen nationalen Parlamenten wie selbstverständlich kennen. Ein Parlament kann das beschließen und der Regierung einen Auftrag geben und auf den Weg bringen. Ja? Aber das ist im Europaparlament nicht der Fall.
Wer arbeitet dagegen? Was spricht dagegen, dass das Parlament als gewählte Bürgervertretung da auch ein gewichtiges Wort mitredet?
Dazu bräuchte man eine große Vertragsreform. Der jetzt gültige Vertrag ist der Lissabon-Vertrag. Die Konferenz zur Zukunft Europas hat hier Empfehlungen gemacht, zum Beispiel auch das Initiativrecht für das Europaparlament, das auch die Bürgerinnen eigentlich als selbstverständlich sehen. Dazu bräuchte es eine große Vertragsänderung.
Und wo liegt
wir,
das jetzt?
Wir Grüne haben auch Vorschläge gemacht, hier so rasch wie möglich einen Konvent zu Das klingt jetzt ein bisschen sperrig, aber das wäre die Versammlung, die es braucht, um Vertragsänderungen zu machen, einzuberufen, noch vor der nächsten Europawahl. Dies ist nicht gelungen. Es wird jetzt noch in einem Ausschuss des Europaparlaments daran gefeilt, welche Vorschläge genau wie legislativ umgesetzt werden sollen können. Das geht uns zu langsam, aber wenn man uns bei der nächsten Europawahl stärkt, dann kann ich versprechen, auch wenn es nicht gut ist, als Politikerin was zu versprechen, aber wenn ich eins versprechen kann, dass die Grünen drauf schauen, dass diese Vorschläge zur Veränderung Europas, zur Veränderung, zur Demokratisierung der Institutionen auch wirklich weiter aufgegriffen werden.
Also an den Grünen liegt es nicht?
Nein, keineswegs, im Gegenteil.
Kommen wir zum Ende. Wollte dich noch fragen, worauf bist du wirklich stolz? Also was hast du hier in den letzten fast 10 Jahren geschafft, durchgesetzt, was ohne dich vielleicht so nicht gelaufen wäre?
Also einer meiner schönsten Erfolge ist, dass ich als Verhandlerin für die EU-Regionalpolitik, die immer für 7 Jahre verhandelt wird, es geschafft habe, dass ein Rechtsstaatsmechanismus eingearbeitet wird, nämlich dass es keine EU-Fördergelder geben darf für Mitgliedstaaten, die die Menschenrechte verletzen, die LGBTIQ-Frauenrechte verletzen, die hier Antidiskriminierungsbestimmungen, die es ja schon lange gibt in Europa, verletzen. Herzen. Und das ist doch sehr bahnbrechend gewesen für die europäische Regionalpolitik. Ist ein Erfolg, der oft weitgehend, oder wie viele unserer Erfolge hier, weitgehend hinter den Kulissen stattfindet, ja, mag ein sperriger Artikel in einer großen, in dem Fall eine Dachverordnung sein, aber doch mit weitreichenden Folgen. Und das freut mich sehr, dass das waren die Grünen und das war ich, die da drauf geschaut hat, dass das nicht drin ist. Und ich habe es geschafft, das hineinzubringen.
Und jeder Bürger, der davon betroffen ist, wird es merken.
Ja, wir bemühen uns zumindest, das jetzt auch on the ground zu bringen und wirklich in den Städten, in den Gemeinden, wo EU-Förderungen auch ankommen, zu schauen, dass NGOs, dass Bürgerinnen auch eingebunden werden, ja, dass sie sehen, sie können auch Mittel beantragen, nicht nur die großen Firmen oder großen Institutionen. Also da liegt noch ein weites Feld vor uns, hier Bürgerinnen näher zu agieren.
Und wenn du dir selbst ein Zeugnis ausstellen solltest, ja, verbal, was würde drinstehen?
Ah, das sind immer die schwierigen Fragen.
Ja.
Ich unterrichte ja auch an der Uni, also sofern ist mir das Notensystem ja,
also
ja nicht.
Es, ja.
Nein, nein. Ich würde mir so über all die Jahre jetzt und gerade an dem Punkt, an dem ich bin, eine 2 geben.
Ja.
Weil ich denke, ich bin inhaltlich sehr erfolgreich gewesen mit Herzblut dabei und bringe viel weiter. Aber an der Kommunikation, glaube ich, das gilt für uns EuropapolitikerInnen insgesamt, ja, müssen wir noch feilen, dass wir mit einer einfacheren Sprache sprechen, einfachere Wörter, weniger Fachausdrücke, bessere Kommunikation zu den Menschen, damit sie auch wirklich verstehen, was habe ich von Europa, was macht Europa.
Aber Kommunikation ist keine Einbahnstraße. Also ich habe schon das Gefühl, dass man als Abgeordneter sehr viel öfter etwas sagen möchte, gehört werden möchte. Nur leider Gottes ist es so, dass sehr oft kein Interesse da ist, sei es von den Medien oder eben auch von sehr vielen Bürgern. Kann man das so sagen?
Oder nicht zu jenen Themen, die einem gerade wichtig sind. Das ist, ja, aber das ist das Schicksal der Politikerin. Ja, da muss man halt dagegen ankämpfen und darf sich nicht verzagen lassen.
Ich danke dir fürs Gespräch.
Ich danke
und
sehr
wie immer
herzlich.
Mein Schlusswort: Geht's Europa gut, geht's uns allen gut.
Pipa Politik. Wer hat die Macht in der EU?
Eine Podcast-Reihe von Karin Krammel, Journalistin und Europaabgeordnete von 2004 bis 2009.